Wissen Sie, dass das auch eine ganz besondere Form von Glück ist, wenn der Prediger am Nachmittag aufgehalten wird, weil so viele Chorsänger von der Bühne runtergehen? Finde ich toll, oder? So viele Menschen, die so mit Herz und Hingabe Musik machen, dass man kaum nach oben kommt. Also vielen, vielen Dank dem Chor und allen, die an der Stelle mitarbeiten. Ich will auch mal ein ganz besonderes Dankeschön an unsere Leute von der Technik aussprechen, die dafür sorgen, dass ich jetzt verstanden werde und dass Sie gleich eine PowerPoint hier sehen werden. Also das ist toll, wenn so viele Menschen zusammenarbeiten und es miteinander glückt. Und da sieht man schon, dass im Ausdruck Glück eben nicht nur das drinsteckt, was man sozusagen unverdient empfängt, sondern sehr wohl auch das, was man mit seinem ganzen eigenen Einsatz einsetzt und was man an Kompetenz und an Fähigkeit mitbringt. Denn wir alle wissen, wenn wir das tun, ist das noch längst keine Garantie dafür, dass es wirklich gut wird. Unser Leben hat immer das Verfügbare und das Unverfügbare. Und spannend finde ich, dass das in diesem Psalm, in den die Jahreslosung eingeordnet ist, mit rüberkommt. Und wir werden jetzt einfach mal die nächsten 20, 25 Minuten genauer auf diesen Psalm schauen, um herauszufinden, worin liegt denn das Glück des christlichen Glaubens? Worin liegt das Glück in der Beziehung, im Miteinander mit unserem lebendigen Gott? Als ich zum ersten Mal von dieser Jahreslosung hörte, dachte ich mir, na, das ist ja mal putzig. Ja, es gibt ja so Jahreslosungen, kaum ist das Jahr rum, da erinnert man sich kaum noch daran. Also schon wenn es anfängt, weiß man, das ist irgendwie unangenehm oder eher schwierig oder nicht so eingängig, aber Gott nahe zu sein ist mein Glück. Wunderbar. Und dann kamen die ganzen Poster zur Jahreslosung raus und alle waren so wunderschön kuschelig und so harmonisch und so bunte, satte Farben. Vorhin haben Sie auf meiner ersten Folie was gesehen, da dachte ich mir, ja, das wird ein gutes Jahr für eine Jahreslosung, wo man sich so richtig hineinlegen kann, wie in eine Hängematte, die einem schützt, in der man sich ausruht, in der man sich wohlfühlt. Wenn Sie eben einen kleinen Unterton herausgehört haben, dann ist das nicht ganz falsch. Ich habe schon auch ein bisschen die Sorge, dass es mit dem Kuscheln zu weit gehen könnte bei dieser Jahreslosung. Und das merkt man schon daran, dass diejenigen, die diese Jahreslosung sozusagen gezogen haben, sehr schnell im Streit waren mit denen, die sie danach verkaufen sollten. Denn im Psalm 73 steht am Anfang dieses Verses ein wichtiges Wort. Aber. Und überall da, wo die Jahreslosung heute abgedruckt ist, findet man das in der Regel ohne dieses Wort. Da heißt es einfach, Gott nahe zu sein ist mein Glück. Das Aber weist darauf hin, dass es mit dem Glück noch eine etwas andere Bewandtnis hat, dass da mehr dazugehört als das, was man so auf den ersten Blick sieht oder denkt. Und dass es ungemein spannend ist, dass wir uns auf diesen Weg begeben. Denn in dem, was man durchaus auch im biblischen Kontext Glück nennen könnte, steckt viel mehr als einfach nur Kuscheltheologie. Es ist gut, dass wir darüber nachdenken, was das ist und was das bedeutet. Und deshalb geht es heute Mittag um den 73. Psalm in seinem Kontext. Man könnte sagen, es geht um das Schwarzbrot der Jahreslosung. Und wenn Sie da am Ball bleiben, werden Sie merken, wir bauen ein Haus wie ein Fundament, auf dem dann Ihr ganz persönliches Glück fußen kann. Ja, wir sollten diesen Gedanken um das Glück nicht zu sehr vergeistlichen. Da gehört schon auch dazu, dass jeder Mensch seinen Lebensweg findet, dass er seiner Berufung folgt, dass er in gesundheitlichen oder in beruflichen Konstellationen leben kann, die zu ihm passen. Aber mit dem, was wir heute sagen, legen wir quasi ein Fundament, auf dem das Haus des Lebens auch in Gottes Augen als ein Haus des Glücks betrachtet werden kann. Wenn Sie am Anfang bei der Lesung des 73. Psalms zugehört haben, dann hatte die Dame am Anfang ja so ein bisschen so eine blutrünstige Stimme. Ne? Also finde ich toll, wenn man schon von der Stimme, ohne dass man jemanden sieht, weiß, was da so drinsteckt. Am Anfang des Psalms geht es sehr um diese Frage, warum geht es eigentlich den Gottlosen so gut? Nicht wahr? Hinter diesem Psalm hinter dieser Frage nach den Gottlosen steckt aber noch mehr, nämlich im Grunde der Gedanke, wie glückt denn Leben? Worauf kommt es im Leben denn letztlich an? Und so wie wir das im Anspiel vorhin auch gesehen haben, geniales Anspiel, unheimlich klasse, so wie wir das in dem Anspiel gesehen haben, ist es dann so, dass es Menschen gibt, die offensichtlich auf der Sonnenseite des Lebens stehen, obwohl sie überhaupt nicht nach Gott fragen. Und die Frommen, die dann sagen, na ja, aber wart mal ab, die wirken dann doch eher so wie die Spielverderber. Wie diejenigen, die das, was ein anderer an Gutem im Leben hat, eher madig machen. Also, wenn der Psalmbeter im 73. Psalm fragt, wie Leben glückt, dann nimmt er sich sozusagen die stärkste Probe für diese Frage und schaut auf das Leben derer, die ohne Gott leben und in den Augen vieler glücklich und beneidenswert sind. Und wenn man das, was in diesen ersten 12 Versen steht, einmal zusammenfasst, ich kann das jetzt heute Mittag nur holzschnittartig machen, dann kann man als Quintessenz herausziehen am Ende, lass das vergleichend sein. Der Weg zum Glück führt nicht über das Vergleichen. Ich denke dabei immer an diese wunderschöne Geschichte, in der Jesus nach seiner Auferstehung Petrus begegnet. Was hatte Petrus nicht alles für Dreck am Stecken? Was hat er sozusagen nicht alles vermasselt? Und nun begegnet ihm Jesus ganz persönlich und dreimal, so oft wie er Jesus verleugnet hatte, fragt er ihn, liebst du mich? Zum Schluss, magst du mich? Und dreimal wird mit der Zusage des Petrus verbunden, dass er zwar schwach ist, aber dass der Herr das weiß, er mag ihn schon, er will ihm dienen, er will ihm folgen, die Beauftragung, weide meine Schafe. Man könnte denken, ein heiliger Moment. Ein ganz besonderer Moment, Petrus konzentriert auf den Herrn, auf Jesus, alles ist in bester Ordnung. Und dann wird uns in dieser Geschichte im Johannesevangelium geschildert, dass auf einmal, während sie da am Laufen waren, Petrus sieht, dass Johannes vorbeigeht. Und sofort schaut er Jesus an und fragt, Herr, sag mal, was wird eigentlich mit dem? Versteht ihr, nichts heiliger Moment? Nichts besonders geistliche Atmosphäre, wo man sozusagen innehält und ganz geistlich tief konzentriert ist. Schon in dem Moment ist Petrus schon wieder in die Falle getappt. Direkt nach seiner erneuten Sendung macht er diesen Fehler und bleibt nicht bei sich und Jesus, sondern fragt, was wird eigentlich mit Johannes? Der Jünger, den Jesus lieb hatte, der schon immer so eine besondere Rolle spielte. Was hast du eigentlich mit dem vor? Wisst ihr, was Jesus zu Petrus sagt? Was geht es dich an? Was geht dich das an? Folge du mir nach. Ihr lieben Geschwister, ich kann, glaube ich, ohne Übertreibung sagen, wenn wir einmal in der Ewigkeit sehen, was uns als christlicher Gemeinschaft mit am meisten Not gemacht hat, dann wird es das Vergleichen sein. So viel Not auch in der christlichen Gemeinschaft wächst aus dem Vergleichen. Indem wir die Wege, die Gott den einen führt, mit den Wegen, die Gott die anderen führt, vergleichen. Indem wir vergleichen, was Gott mit dem einen Menschen tut und was er mit dem anderen tut. Indem wir vergleichen, wie Gemeinschaftsglieder behandelt werden und wie ein anderes Gemeinschaftsglied behandelt wird. Mich hat mein Prediger schon 3 Jahre nicht mehr zum Geburtstag besucht. Bei dir war er jedes Mal. Ist dir schon mal aufgefallen, dass die sich immer auf meinen Platz setzt? Ihr lieben Geschwister, ich will diese Kleinigkeiten des Alltags im Gemeinschaftsleben richtig ernst nehmen, denn da spielt die Musik. Und genau deshalb sagen, lasst uns einmal darauf achten, welche Not in der Frage nach dem Sinn, nach dem Glück des Lebens, in der Frage nach Gott, darin liegt, wenn wir anfangen zu vergleichen. Deshalb sagt Jesus einmal, nicht das, was in den Menschen hineingeht, macht ihn unrein, sondern das, was aus ihm herauskommt, macht ihn unrein. Die bösen Gedanken, der Neid, das Vergleichen, darin wohnt eine unglaubliche, explosive Kraft für unser Miteinander. Und so oft im Leben eines Menschen ist das Glück, das er persönlich haben könnte, dadurch bedroht, dass er sein Glück mit dem Glück des anderen vergleicht. Was ist dann mein Glück im Vergleich mit dem Glück des anderen? Liebe Geschwister, es ist eine geistliche Lektion, die uns der 73. Psalm lehrt, aber es ist zugleich eine grundsätzliche Lebenslektion. Die Antwort auf die Lebens- und Gottesfrage finde ich nicht im Leben der anderen. Und das lernt, das lehrt uns der 73. Psalm. Die Antwort auf die Lebens- und Gottesfrage finde ich nicht im Leben der anderen. Und wenn wir dann weiterschauen ab dem 13. Vers, dann merken wir, dass der Blickwechsel jetzt ein anderer ist. Denn auf einmal heißt es in diesem 13. Vers dann, soll es umsonst sein, dass ich mein Herz reinhehle und meine Hände in Unschuld wasche? Jetzt geht der Blick nicht mehr auf die anderen. Jetzt geht der Blick auf den Psalmbeter, auf Asaf selbst. Und ihr lieben Geschwister, auch das ist etwas, was wir in der Bibel einer langen Tradition kennen. Wenn unser Blick nicht auf den anderen geht, sind wir in der Gefahr, dass der Blick auf uns selbst geht. Nicht wahr? In der Apostelgeschichte lernen wir etwas ganz Erstaunliches über Mose. In der Apostelgeschichte. In der Apostelgeschichte im 7. Kapitel wird uns gedeutet, was Mose damals, als das Volk aus Israel auszog, wirklich getan hat. Und im Grunde genommen könnte man sagen, das Problem des Mose war, dass er auf sich selbst und auf seine eigene Kraft und auf seine eigenen Möglichkeiten vertraut hat. 40 Jahre hatte dieses kleine Findlingskind, dieses angenommene Kind, adoptierte Kind des Pharao, gelernt, jemand zu sein. Jemand zu sein, auf den es ankam. Wenn er nur schnippte, waren die Leute da. Und nun lernte er, dass er eigentlich zum Volk Israel gehörte. Er merkte, wie die Ägypter die Israeliten unterdrückten. Und also versuchte er mit ganzer Kraft, sie aus eigener Kraft zu befreien. Mose mit 40 Jahren, der starke Mann, der auf sich selbst schaut und sagt, ich krieg das hin. Ich meistere das Glück meines Lebens. Meine Glücksgeschichte schreibe ich selbst. Und der nur Not und Zerstörung anrichtet, so dass das Volk noch mehr unterdrückt wird und Mose in die Wüste fliehen muss. Ihr Lieben, 40 Jahre lang lebt Mose in der Wüste. Und als im zarten, jungen Alter von 80 Jahren, er vor diesem brennenden Dornbusch steht, der nicht verbrennt und er merkt, dass das heiliges Land ist und Gott zu ihm sagt, Mose, ich sende dich zum Pharao. Da sagt Mose nicht, Herr, ich hab's doch schon immer gewusst, 40 Jahre habe ich jetzt trainiert, jetzt klappt's bestimmt. Sondern Mose sagt, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen sollte? Versteht ihr, Geschwister? Mose hat etwas gelernt. Genauso fatal wie der Blick auf die anderen kann der Blick auf uns selbst sein. Genauso fatal kann es sein, wenn wir unsere geistliche Gesundheit an unserem eigenen Puls ablesen, wenn wir an uns selbst festmachen wollen, was geistlich oder lebensmäßig Glück ist. Wir können das nicht. Es wird uns nicht gelingen. Die Gefahr ist groß, dass wir uns selbst betrügen. Nicht wahr? Wir kennen das doch, dass wenn immer Nöte oder Probleme in der Gemeinde auftauchen, die Gefahr sehr groß ist, dass wir das aus unserem Blickwinkel betrachten. Wenn wir die Trennlinie ziehen zwischen dem, was in der Gemeinde akzeptabel ist und was nicht, werden wir in der Regel dazu kommen, dass das, wie wir sind und wie wir leben, akzeptabel ist. Die Inakzeptablen werden immer die anderen sein. Wenn wir nicht nur an Mose denken, sondern uns mal das 18. Kapitel im Lukasevangelium anschauen, dann sehen wir eine der einschneidendsten Bilder des Neuen Testamentes. Da steht der Pharisäer, der voller Inbrunst Gott dafür dankt, dass er nicht ist wie der Zöllner da hinten. Der das wirklich ernst meint, der sagt, Gott, danke, dass du mir das erspart hast. Ich faste, ich bete, ich opfere, ich lebe wohlgefällig vor dir. Jemand, der seinen geistlichen Puls zählt, der seine Gottesbeziehung festmacht an dem, was er ist und was er tut. Und hinten in diesem Raum steht einfach nur ein armer, reicher, verlogener, vielleicht voller Intrigen und voller Frustration, vielleicht auch voller Kraft und Mut angespannter Zöllner. Jemand, den wir nicht in eine Schublade stecken müssen, denn es ist nicht entscheidend, wie er ist, sondern es ist entscheidend, was er aus seiner Herzensmitte heraus sagt. Und er sagt nichts anderes als: Herr, sei mir Sünder gnädig. Und wie endet diese Geschichte? Wer geht gerechtfertigt nach Hause? Nicht der Pharisäer. Nicht der, dessen Lebenswandel vielleicht unvergleichlich besser war. Nicht der, der die Gebote Gottes gehalten hat. Sondern der, der seine Heiligkeit und seine Rechtfertigung nicht an sich selbst festmacht, sondern sie ganz und allein in die Hände Gottes legt. Und ihr lieben Geschwister, was dieser Psalm uns lehrt für die Frage nach dem Leben, für die Frage nach dem Glück, ist, dass wir die Antwort auf die Lebens- und auf die Gottesfrage nicht in uns selbst finden. Und glauben Sie mir, die Gefahr, dass wir es fromm versuchen, ist unglaublich groß. Und deshalb kommt es ganz auf die Perspektive an. Ab dem 17. Vers ändert sich die Perspektive. Bis ich ging in das Heiligtum Gottes. In diesem Psalm ist auf einmal der Punkt da, wo Asaf nicht mehr auf die anderen schaut, wo er nicht mehr mit sich selbst beschäftigt ist. Soll es denn umsonst sein, was ich alles getan habe? Denkt an den verlorenen Sohn zu Hause heute Morgen, der auch dem Vater aufzählt, was er alles getan hat und dass er nie für ihn ein Fest gegeben hat. Jetzt geht Asaf wirklich in das Heiligtum Gottes. Jetzt tritt er vor den lebendigen Gott. Und ihr lieben Geschwister, Glück in meinem Leben, dann, wenn ich es mit den Augen Gottes betrachten möchte, Glück in meinem Miteinander mit den Menschen, finde ich nicht anders als in der horchenden Begegnung mit dem lebendigen Gott. Da, wo ich auf Gott höre, da, wo ich mich wirklich ihm aussetze, da, wo ich mich nicht selbst gerecht spreche, da, wo ich nicht schon vorher weiß, wie die Geschichte endet, sondern da, wo ich vor Gott trete, auf ihn höre und spüre, wie heute Morgen zugesprochen, dieser Gott rennt auf mich zu. Er erbarmt sich über mich. Er nimmt mich in die Arme und er küsst mich und er gibt mir die Zeichen der Gotteskindschaft und seiner Herrlichkeit. Alles ändert sich, wenn ich wirklich dem lebendigen Gott begegne. Und deshalb liegt die Antwort auf die Lebensfrage, auf die Glaubensfrage, auf die Frage nach dem Glück nur in Gott selbst. Nicht wahr? Das kann für uns verunsichernd sein. Wir haben es nicht selbst in der Hand. Ihr lieben Geschwister, das kann für uns zutiefst beglückend sein. Wir haben es selbst nicht in der Hand. Es geht nicht darum, was wir in der Hand haben, sondern es geht darum, wer uns in der Hand hat. Und deshalb endet dieser 73. Psalm mit Worten und Versen, die aus der Perspektive des Glaubens geschrieben sind. Und einige dieser Punkte will ich uns sozusagen am Ende nochmal ins Herz hineinsprechen. Nicht wahr? Da heißt es zuerst: Dennoch bleibe ich stets an dir. Wer die Frage nach dem Glück stellt, wer sie im Blick auf Gott beantwortet haben möchte, der weiß, dass es im Leben denn ein Dennoch gibt. Dass sozusagen der Weg des Glaubens nicht der Weg ist, der dann mit goldenen Straßen gepflastert ist. Da kann man wie in diesem Beispiel eben seinen Job darüber verlieren. Es gibt ein Dennoch. Über Jahre hing in meinem Arbeitszimmer dieses eine Wort immer als so eine kleine Kachel. Dennoch. Eines der wichtigsten Wörter im christlichen Glauben. Weil dieses Dennoch darauf hinweist, dass sich die Botschaft des Lebens nicht einfach linear und geradlinig verstehen lässt. Dass dazu der Blick zu Gott und das Gespräch mit Gott kommen muss, damit mein Leben eine Perspektive erhält. Und ihr lieben Geschwister, in diesem Psalmwort heißt es: Dennoch bleibe ich stets an dir. Und jetzt kommt es: Warum denn? Warum bleibt denn der Psalmbeter an Gott? Was ist denn der Grund? Der einzige Grund, warum der Anbeter an Gott bleibt, ist, weil Gott ihn hält. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich. Nicht wahr, alles, was wir bisher gesagt haben, fließt in diesen Worten zusammen. Nicht die anderen halten mich, nicht meine eigene fromme Leistung hält mich, sondern Gott hält mich. Der Grund, dass ich bei Gott bleibe, ist, dass Gott mich hält. Ihr Lieben, das ist der einzige Grund, warum ich ein Gotteskind bin. Gott hält mich. Und es ist das Glück meines Lebens, dass das nicht von mir abhängig ist, nicht von meinen Taten, nicht von meinen Worten, nicht von meinen Bühnenauftritten, nicht von meinen Predigten mit lauter und leiser Stimme, nicht davon, wenn ich zu Hause in meiner Familie bin und stillen Kämmerlein, wo mich keiner sieht. Mein Glück ist, dass Gott mich hält. Das ist das Buch, in dem mein Name geschrieben ist, an dem kein Mensch und niemand herankommt. Etwas vollkommen Unerreichbares, was Menschen nicht gefährden können, was Gott am Kreuz von Golgatha für dich und mich gesichert hat. Und nicht anders möchte ich Glück denken als so, dass es nicht in meinen eigenen Händen liegt, sondern darin, was Gott in Jesus Christus für mich getan hat. Du hältst mich. Und dann mal dieser 73. Psalm, im Grunde wie der 23. Psalm, in einer wunderbaren Weise die Führung Gottes. Das ist Glück, du leitest mich nach deinem Rat, du nimmst mich am Ende mit Ehren an. Da entsteht vor mir das Bild des Schafes, das vom guten Hirten zu den frischen und lebendigen Wassern geführt wird. Das darf immer wieder unsere Hoffnung sein, das darf immer wieder unser Gebet sein. Und zum Reichtum meines Lebens gehört es, dass ich öfter mal bei Menschen, bei Glaubensgeschwistern, älter oder jünger zu Besuch war, wo ich dachte, na, denen hat der liebe Gott aber von der Glücksflüssigkeit nicht besonders viel eingeschenkt. Da ist so viel Leid und so viel Not im Leben, dass ich sogar im Grunde die Worte dafür nicht mehr habe. Und ohne, dass ich daraus ein Gesetz machen will, weil das schon wieder Wegschauen von Gott wäre, kann ich sagen, wie oft bin ich beschenkt nach Hause gegangen, weil ich gespürt habe, dass da, wo ich kein Glück sehe, da, wo ich nur Not und Elend sehe, Gott an diese Stelle tritt und sagt, ich bin da und ich genüge dir. Und Menschen in der Situation können empfinden, dass das genau das ist, was sie brauchen und das, was ihnen genügt. Es ist Glück, wenn wir so in den Händen Gottes geborgen sind. Es ist Glück, wenn wir dann das sagen können, was in diesem Psalmwort auch steht. Wenn ich nur dich habe, frage ich nicht nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein. Ich muss dabei immer an Dietrich Bonhoeffer denken. Bis heute geht es mir so, dass ich den einen Vers nie mitsinge. Ich kann diesen Vers nicht singen. Und reichst du mir den schweren Kelch, den bittern, des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar, ohne Zittern, aus deiner guten und geliebten Hand. Ist mir unbegreiflich, wie man so etwas dichten kann. Für mich ist es ein tiefer Moment der Geistbewegtheit eines Menschen. Was haben diese Worte Menschen, die in der Situation waren und es dann sprechen konnten und es dann beten konnten und die es dann singen konnten, was hat dieses Wort nicht schon getröstet? Aber ich will es mir nicht vorstellen, was das heißt. Reichst du mir den schweren Kelch, den bittern, des Leids gefüllt bis an den Hexenrand? Ich will es mir nicht vorstellen. Aber ich weiß, wenn die Situation in meinem Leben kommt, dann wird der Herr an meiner Seite sein, weil er mich nicht loslässt, weil er mich hält. Das ist Glück, das Glück des Glaubens, dass ich das wissen darf, an guten und an schweren Tagen hält er mich und führt mich seinen Weg. Liebe Geschwister, es ist wichtig, dass wir sehen, dass alles in diesem Psalm seinen Platz hat. Nach diesen wunderschönen, tröstlichen Versen kommt so ein Vers, der gar nicht reinpasst. Siehe, die von dir weichen, werden umkommen. Und dann fängt Asaf nochmal an und sagt, aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Dieses Aber ist wichtig. Versteht ihr, dass wir sozusagen zu dem Dennoch Gottes dieses Aber dazu sprechen? Das Leben ist oft ein Aberleben, ein Leben, das nicht aufgeht, das wir nicht verrechnen können, wo es auch kein religiöses System und keine letztgültige Antwort dafür gibt. Wir leben oft im Aber. Und in diesem Aber will Gott uns nahe sein. Jetzt kommt etwas ganz Entscheidendes. Jetzt sagt der Psalmdichter, aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Vorhin haben wir gehört, Gott hält uns. Das ist der Grund des Glaubens. Gott hält uns. Jetzt, wo ich weiß, dass Gottes große Hand mein Leben hält, dürfen du und ich aber sagen, aber ich halte mich auch zu Gott. Meine Hand soll in deiner Hand bleiben. Du sollst mich festhalten. Ich will nicht loslassen. Ich will in Zeit und Ewigkeit mit dir verbunden sein. Ob wir dieses Aber sprechen, ob wir wissen, dass es zum Glück des Lebens dazugehört, dass wir zu Gottes großer Hand unsere kleine Hand in seine legen, wohl wissen, dass alles daran liegt, dass er uns hält, aber dass wir auch nirgendwo anders sein wollen als in seiner wunderbaren Hand. Es ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte, meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, Blickkontakt zu ihm. Das ist mein Glück, dass ich verkündige all dein Tun. Am Ende des Psalmes sind wir Zeugen. Am Ende des Psalmes sind wir Menschen, die mit ihrer stammelnden kleinen Stimme, mit ihrer gebrochenen Lebensbiografie etwas sind zum Lob unseres Gottes. Am Ende dieses Psalmes sind wir Menschen, die das Glück empfangen aus der Begegnung mit dem lebendigen Gott daraus, dass er sie hält und dass er sie nicht loslässt. Und ihr Lieben, diese Botschaft schulden wir den Menschen unserer Zeit. Wir schulden es den Menschen dieser Zeit, dass sie das, was wir als Glück empfinden, von uns so erklärt bekommen, dass sie es verstehen können. Dass es Glück ist, in der Hand Gottes zu sein und nicht in die Hände der Menschen zu fallen. Dass es Glück ist, im Guten und im Schweren des Lebens zu wissen, dass Gott mich hält. Dass es Glück ist, wenn ich weiß, dass dieser Gott einen Weg für mein Leben hat und ihn mit mir geht an jedem einzelnen Tag. Und dann lasst uns mit dieser Botschaft Zeugen sein. Lasst uns das hinaustragen, diese Welt. Lasst uns Zeugen sein für die Art des Glaubens, wie wir sie kennen, wie wir sie leben, aus ganzer Überzeugung, wie wir glauben, dass Leben gelingt. Lasst uns nicht nur mit den Worten, sondern mit unserem Leben davon sprechen. Und lasst uns Menschen sein, die sich einbringen mit dieser, ihrer Erkenntnis aus dem Wort Gottes in dieser Gesellschaft. Ich möchte euch Mut machen, dass wir mit dem, was wir mit Neues Wagen in der Gemeinschaftsbewegung begonnen haben, neu aufbrechen zu den Menschen. Dass wir vertrauen, dass Gott uns einen Auftrag gegeben hat und dass es unser Glück ist, seine Zeugen zu sein in dieser Zeit. Und ich möchte Sie ermutigen, dass Sie, wenn immer Ihnen das möglich ist, Sie mitmachen bei Zeit zum Aufstehen. Dass Sie sich beteiligen bei diesem Aufruf zur geistlichen Erneuerung, der sich nicht nur an uns allein richtet, sondern natürlich an die Menschen, die mit uns Christen sind, in Kirchen, Freikirchen wie Landeskirchen. Wir wollen aufstehen für ein Verständnis des Evangeliums, das einen Unterschied macht in dieser Gesellschaft. Und ich bitte Sie von Herzen, dass Sie da mitmachen und dabei sind, auch wenn Sie manches anders formuliert hätten und wenn Ihnen manches darin fehlt, dass Sie den Grundton heraushören. Unser 21. Jahrhundert braucht Christen, die Farbe bekennen und die das in einer Weise tun, die positiv ist, die sagen, für was sie aufstehen, bevor sie sagen, gegen was sie aufstehen. Ich mache Ihnen Mut, dass wir dieses Glück miteinander teilen. Im zweiten Umlauf, im ersten Stock, ganz da hinten, habe ich einen kleinen Gnadauer Stand. Da finden Sie auch Listen zum Unterschreiben, können auch Visitenkarten mit Zeit zum Aufstehen mitnehmen. Vielleicht schauen Sie da noch vorbei, wenn Sie Interesse daran haben. Aber lassen Sie uns dieses Zeugesein so verstehen, wie Jesus es uns ins Herz legt und wie wir Boden des Glücks in unserer heutigen Zeit für diesen Herrn sein können. In einem Konfirmandenunterricht fragt der Pfarrer die Menschen, was heißt Glauben? Und dann sagt ein kleiner Junge, Glaube ist, dass ich mich mit ganzer Kraft an Gott festhalte. Der Pfarrer lädt den Kleinen ein, nach vorn zu kommen. Er sagt, stell dir vor, ich wäre Gott. Er legt seine Hand so auf die Wand wie so eine Reckstange. Und der Junge springt daran hoch. Halt dich an mir fest, das ist doch Glaube. Und man sieht, wie der Junge sich anstrengt, wie er sich bemüht, dass es einigermaßen gut geht, aber irgendwann verlässt ihn seine Kraft, während er sozusagen im Freien schwebt und er muss loslassen. Und der Pfarrer sagt, na Junge, was war jetzt mit deinem Glauben? Und der Kleine sagt, ich habe nicht genug Kraft gehabt. Mein Glaube war zu schwach. Und dann sagt der Pfarrer, komm mal her zu mir, Junge, gib mir jetzt mal deine Hände. Und dann gibt der Junge ihm seine Hände, der Pfarrer legt sie zusammen, er legt seine Hände außen rum und er hält den Kleinen hoch. Und dann sagt er zu ihm, Junge, und jetzt sag mir, wie lange du dich jetzt an mir festhalten kannst. Wie lange kannst du dich an mir festhalten? Und der kleine Junge strahlt, lacht ihn an und sagt, solange du mich hältst. Was ist Glaube? Nicht zuerst, dass wir uns an Gott festhalten. Das kommt dazu. Aber Glaube ist, dass Gott uns hält. Das ist unser Glück. Und Zeugen dieses Glücks dürfen wir sein. An jedem Tag in unserer Gesellschaft. Da, wo Gott uns hingestellt hat. Zu seiner Ehre. Amen.